Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Evelyn Kobler.
Mein heutiger Gast wird in ein paar Tagen 70, aber von Ruhestand kann keine Rede sein. Der Rudolf Strahm ist einer der bekanntesten, kritischsten Geister in der Schweiz. Immer wieder mischt er sich ein in öffentlichen Diskurs, weist auf Sachen hin, die aus seiner Sicht in der Schweizer Wirtschaftspolitik nicht richtig laufen. So gerade auch diese Woche wieder. Der Rudolf Strahm hat sich ins Hickhack rund um die Wahl von Bruno Frick in FINMA-Verwaltungsrat eingemischt, hat grundsätzliche Fragen aufgeworfen rund um die Unabhängigkeit der Bankenaufsicht. Was muss aus seiner Sicht anders, besser werden bei der FINMA, aber auch sonst in der Schweiz? Sind zum Beispiel die anstehenden Abstimmungen über den Mindestlohn, über die 1-zu-12-Initiative eher eine Chance oder eher eine Gefahr für die Schweizer Wirtschaft? Wir reden darüber. Der Rudolf Strahm ist die nächste halbe Stunde mein Gast. Herr Strahm, unermüdlich weisen Sie immer wieder auf wunde Punkte hin, machen auch Reformvorschläge. Was treibt Sie an?
Ich sehe immer wieder Sachen, die man verbessern muss. Und manchmal geht mir das Messer im Sack auf, wenn ich zum Beispiel sehe, wie kleine Leute bei den Banken Geld verloren haben. Was ich aber eigentlich immer wollte und jetzt auch wieder immer tue, ist eine Art Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung. Ich habe mal in den früheren Büchern immer wieder geschrieben, es kommt weniger darauf an, wie viel wir wissen, sondern wie viele es wissen. Und ich habe jetzt ein kleines Privileg. Erstens, dass ich natürlich eine lange Erfahrung habe, Insider als Parlamentarier und das im Bundesbern und in der Verwaltung. Aber das Zweite, das ist auch ein wichtiges Privileg, dass ich Veteran bin und nicht mehr muss Rücksicht nehmen. Und das gibt mir vielleicht auch Möglichkeit und Kraft, immer wieder dran zu bleiben.
Also wenn man Sie manchmal als Oberlehrer oder als Wanderprediger beschrieben hat, schon trifft es das?
Das trifft. Ich wäre wahrscheinlich auch ein guter Lehrer oder ein guter Professor geworden. Das bin ich jetzt nicht. Aber ich wollte immer wieder eben aufklären und dass die Leute auch, oder mündige Bürger, Hintergründe kennen. Oder es wird sehr viel geschrieben, manchmal kennt man es gar nicht. Aber eigentlich muss man die Hintergründe, Mechanismen kennen und dann wird man halt manchmal ein bisschen pädagogisch. Das heisst dann manchmal auch ein bisschen lehrerhaft.
Rudolf Strahm, diese Woche haben Sie sich auch wieder in öffentlichen Diskurs eingeschaltet. Das Thema war Bankenaufsicht FINMA, der Bruno Frick, der als neuer Verwaltungsrat eingewählt worden ist. Sie werfen ihm vor, er ist zu wenig unabhängig. Wenn wir vorne anfangen, wie müsste der perfekte Verwaltungsrat für die Bankenaufsicht FINMA sein?
Also ich glaube, die jetzige Aufsicht, das sehen viele, genügt nicht mehr. Das ist ein Kind aus den 90er Jahren, wo man hat Selbstregulierung und Eigenverantwortung und weniger Staat predigt. Aber wenn ich jetzt würde das Modell konstruieren, wäre das vielleicht ähnlich, wie der Bundesrat vorgesehen hat bei der WEKO. Nämlich die FINMA, das Entscheidgremium, der jetzige Verwaltungsrat, wird professionalisiert. Vollamtlich mit, sagen wir, 5 bis 7 Richter. Wo nachher vollamtlich sich einladen können, die nicht mehr vom Staat den Lohn bekommen und nicht mehr von den Banken und Vermögensverwalter. Das als Entscheidgremium. Und das heutige FINMA-Sekretariat, das dann sozusagen als Antragsbehörde funktioniert, wie eine Staatsanwaltschaft, die Untersuchungen durchführt, das Resultat nachher am Gericht vorlegt. Das ist eigentlich die Zukunftsmusik von allen Regulatorbehörden, nicht nur von der FINMA.
Gut, aber sowohl bei dem, sagen wir mal, richterlichen Modell, das Ihnen vorschwebt, wie auch beim Verwaltungsrat und der FINMA, wie sie jetzt aufgesetzt ist, stellt sich ja so oder so die Frage, was für Leute nimmt man rein? Es braucht Know-how und gleich soll es unabhängig sein. Das Problem bleibt ja dann eigentlich.
Es bleibt das Problem von der Fachkompetenz, bleibt übrigens auch bei dem heutigen Bundesverwaltungs- oder Bundesgericht. Die Leute können sich auch einschaffen. Aber man muss sehen, wenn man nur argumentiert, wir brauchen nur Banker, die über Banker urteilen, dann haben wir einfach eine Befangenheitsproblematik. Dann haben wir das, was natürlich menschlich ist, eine gewisse Rücksichtnahme auf einen Arbeitgeber und auf die Herkunft und so weiter. Das ist ja eigentlich menschlich. Wir haben darum wegen dem ja eine Gewaltenteilung im Staat, oder? Zwischen Gericht und Gesetzgeber. Aber wir haben noch eins erlebt. Und das muss ich auch als Ökonom immer wieder betonen. Man kann sich auch mit höherer Fachkompetenz verrennen. Nicht weil die Banker haben ja alle die gleiche Logik, das gleiche Modell von Risk Assessment, also von Risikobeurteilung gehabt. Oder? Und dann nützt alle Fachkompetenz nichts. Man kann sich nachher auch gemeinsam verrennen. Wir reden da von einem selbstreferenzielle System, das sich selber die Wichtigkeit immer bestätigt und gleich gemeinsam an die Wand fährt. Fachkompetenz ist wichtig, aber es braucht auch noch eine kleine Aussensicht und das hat ein unabhängiges Gericht mehr.
Hat denn das der jetzige FINMA-Verwaltungsrat in dem Fall nicht? Wenn sie dem jetzt wieder zusammengesetzt ist, müsste der Note geben 1 bis 6?
Also, ich würde jetzt immer noch sagen, es ist ungenügend. Immer noch ein 3 bis 4. Es ist besser geworden gegenüber der EBK, Eidgenössische Bankenkommission.
Der Vorläufer von der FINMA.
Der Vorläufer von FINMA, der nur hat, aus Banker bestanden, wo man hat gesagt, ja, das verstehen nur die Banker. Ich habe als Parlamentarier da enorm gelitten unter dem, weil ich immer wieder, mich mit diesen Fragen seit der Bankinitiative, also Kampf gegen Kapitalflucht schon in den 70er Jahren.
Sie haben sich zu wenig ernst genommen gefühlt.
Ja, und es ist nicht einmal Unehrlichkeit, sondern alle haben im gleichen Denkmodell, in der gleichen Denklogik gedacht. Und zum Beispiel ist die Täuschungskultur gegenüber dem Staat bei der Steuerflucht, Steuerhinterziehung, das war einfach rechtens gewesen. Es war kein Unrechtsbewusstsein gewesen. Und gegenüber denen, muss ich sagen, ist die FINMA schon besser geworden. Sie ist besser geworden, aber sie hat natürlich jetzt viel strengere Aufgaben und Auflagen. Und ein Milizgremium, das sich einmal, zweimal pro Monat trifft und jeder geht sonst noch seinen Berufen nach und so weiter. Und eine Chefin von der FINMA, die sehr integer ist, die aber Professorin ist und nicht die Durchsetzungskraft hat. Und auch Professoren haben meistens nicht die Entscheidorientierung. Ich habe das selber auch in der WEKO, ich bin ja von Amtes wegen in der WEKO gewesen. Das genügt allein jetzt nicht mehr. Darum braucht es jetzt einen Umbau. Bei der WEKO hat man es gesehen, der Bundesrat wollte ja das, hat jahrelange Widerstände gegeben von den Verbänden, die immer wieder vertreten waren. Sie haben gesagt, das braucht uns und Fachkompetenz. Aber ich glaube, wir fahren besser mit einer klaren richterlichen Funktion. Auch Richter können Fehler machen, aber es ist die Befangenheitsproblematik, die Interessenbefangenheit haben wir nicht mehr.
Aber ein Problem, gerade die Befangenheitsproblematik. Wie weit lässt sich das in einem kleinen Land wie die Schweiz wirklich lösen? Wenn wir zum Beispiel das Beispiel vom Eugen Haltiner nehmen, er ist bei der UBS gewesen, noch bei der Bankenaufsicht. Wenn wir das Beispiel von Richard Branson nehmen, er ist von der Grossbanken gekommen, ist jetzt bei der FINMA. Sie bringen das Wissen mit, sie kommen aus der Branche und das müssen sie sich jahrelang um die Ohren werfen lassen, sie sind Bankvertreter.
Wir haben das Problem. Wir haben es nicht nur im Bankenbereich, sondern wir sind ein kleines Land und haben natürlich viel weniger ein Rekrutierungsfeld. Oder auch bei den Universitäten, zumal die bankwissenschaftlichen Institute der Universitäten zum Teil von der Bank auch finanziert sind. Aber wir können ja die auch ausbilden und weiterbilden. Nicht wahr? Wir haben zum Beispiel ein polizeiwissenschaftliches Institut, wo wir auch polizeiliche Funktionen ausbilden, unabhängig von einer Interessengruppe. Man kann die auch entwickeln. Auch Richter, zum Beispiel Bundesrichter, die jahrelang dabei sind und Entscheid gewohnt sind, wissen auch, wie man einen Entscheid zuspitzt. Wir haben das Gleiche noch nicht beim Bundesverwaltungsgericht, das sehr jung ist und darum auch noch unberechenbar. Aber das kann man auch lernen. Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass das Entscheidgremium muss nicht nur eine Fachkenntnis haben, sondern auch eine gewisse einen gesunden Menschenverstand und eine Weitsicht, wo das Fachwissen muss angesiedelt sein im Sekretariat. Und dort kann man natürlich auch Leute nachziehen. Da habe ich nichts dagegen, dass jemand auch vor eine Bank kommt. Aber das Wichtige ist, dass die Leute den Lohn vom Staat haben und unabhängig sich fühlen und nicht vor einer Bank oder von der
Branche,
ja,
was man auf
Finger nach dem Motto, die Kontrollierten kontrollieren ihre Kontrolleure. Das muss man ändern in allen Bereichen, nicht nur, ich muss das sagen, ich bin jetzt vor allem auf Banken los, aber das ist in der WEKO der Fall.
Wettbewerbskommission.
Kommunikationskommission. In der ELCOM, Elektrizitätskommission. Wir müssen alle Regulatorbehörden eine Art neutralisieren und als richterliche Behörde verselbstständigen.
Wenn wir zurück zu den Banken gehen und zu der Bankenaufsicht, wie die jetzt momentan im Schaufenster sind, stellt sich auch noch ein anderes Problem, wenn man so Ämter besetzen will, sei es im Verwaltungsrat oder eben sonst in der Behörde drin. Leute finden ist schwierig, Jobs sind unattraktiv wegen der Zahlung, wegen der öffentlichen Kritik. Beispiel Bruno Frick, was über ihn eingeprasselt ist, macht ja auch nicht gerade Mut, sich für so Ämter zu melden.
Das ist richtig. Bezahlung ist schon ein Problem. Ich habe das selber auch gesehen. Auch in der WEKO, da kommen junge Juristen, machen so fast wie einen Durchlauferhitzer ein paar Jahre als Bundesbeamte und gehen nachher in eine Zürcher Anwaltskanzlei, wo sie dreimal so viel verdienen. Das ist ein Problem und das muss man halt auch vom Bund her anders lösen. Jetzt, was das Problem Frick betrifft. Ich habe mich zum Glück, ich habe mich rausgelehnt, aber zum Glück nicht rausgelehnt in Sachen Strafverfahren Bruno Frick.
Das ist ja jetzt gestoppt worden vom Kanton Schweiz.
Ich habe das auf Aufhänger gebraucht, für die Frage zu stellen, ja, muss der FINMA-Verwaltungsrat, also das oberste Entscheid- und Leitgremium, zusammengesetzt sein aus zwei Bankern, aus einem Versicherungsmensch, der aber von Privatassekuranz kommt, wo müssen die Vermögensverwalter einen Sitz haben, müssen die Selbstregulierungsorganisationen einen Sitz haben. Der Bruno Wick hat nachher gerechtfertigt, es braucht ihn dort, weil die sogenannten Selbstregulierungsorganisationen, das sind also die Vermögensverwalter, bezüglich Geldwäscherei, sich selber organisieren müssen. Er brauche ich den Sitz dort drin. Und das ist eigentlich für mich der Aufhänger gewesen, auch die Frage zu stellen, ist die FINMA, die Aufsicht, unsere schweizerische Bankenaufsicht überhaupt noch ajour? Sind wir noch modern genug, gerade wegen der Unabhängigkeitsproblematik?
Aber der integer, unabhängig, fachkundig, Supermensch, was für die Ämter braucht, den findet man doch einfach nicht. Schauen wir Economy Suisse an, tut sich wahnsinnig schwer, neue Köpfe an die Spitze suchen.
Das ist richtig. Also, wir haben ein Problem von solchen Spitzenleuten und Bereitschaft. Wobei, ich würde jetzt also zu bezweifeln, ich meine, ein Bundesrichter verdient irgendwie auch 300 bis 400.000 Franken. Mit dem kann man schlecht und recht leben, oder? Und man kann noch die Acht und weiss nicht was. Es gibt ja auch Leute, die noch, gerade auch von der Wissenschaft kommen, die auch vom eigenen Werten her motiviert sind, intrinsisch motiviert sind und nicht nur schauen auf den Lohnvergleich und den Bonivergleich und so weiter. Die Leute findet man schon. Wir haben ja in der Bundesverwaltung auch Top-Spitzenbeamte. Wir haben ein paar Top-Diplomaten.
Gleich gibt es immer wieder Jobs, die relativ lang verweist sind, wo die Suche relativ zäh verläuft.
Das ist richtig. Wobei die Suche ist manchmal schon zäh, weil die Leute einfach nicht so schnell weg können. Oder? Und jetzt wollen nicht alle auf Bern zügeln und so weiter. Ich persönlich finde, die Leute finden man. Und nochmal, wir sehen das beim Bundesgericht, wo eine langjährige Praxis hat. Es spielt sich nachher eine Praxis ein und eine Fachkompetenz, die rundum respektiert wird. Es ist jetzt ein Kampf von diesen Wirtschaftsmächten und von diesen Verbänden, ihren Einfluss müssen zurückzunehmen, oder? Weil sie immer noch verhängt sind in dieser alten, das kommt von den 90er, 80er, 90er Jahren, so dieser Selbstregulierungs- und Eigenverantwortungsthematik, oder? Die Wirtschaft soll sich nur sich selber regulieren und der Staat soll man möglichst zurücklassen. Aber ich glaube, da hat ja jetzt eigentlich die Meinung auch in der Bevölkerung gekehrt.
Rudolf Strahm, früherer langjähriger SP-Nationalrat und früherer Preisüberwacher. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Schweizer Wirtschaft, Sie haben es gesagt, Wirtschaftsvertreter ringen darum, Macht nicht wollen abzugeben, Einfluss wirklich können zu behalten. Jetzt stehen ja noch weitere Initiativen, Abstimmungen an, wo wir dann an der Urne darüber können befinden. Die Abzocker-Initiativen haben wir schon angenommen. Jetzt kommt dann der Mindestlohn, die Initiativen oder 1 zu 12. Rudolf Strahm, fangen wir mal bei denen 1 zu 12 an. Der Chef darf maximal das 12-fache vom einfachst zahlten Mitarbeiter haben. Sie hat mir angefragt, ob sie als Galionsfigur da herheben und für das quasi einen Abstimmungskampf ziehen. Sie haben Nein gesagt. Wieso?
Also ich meine jetzt nicht Galionsfigur werden für etwas, von ich nicht voll kann dahinter stehen. Ich finde, die Initiative ist ja originell. Und wer hätte gedacht, dass ein paar hundert Juso die ganze Schweiz derart können, nervös machen und sogar in allen Chefetagen mit dem 1 zu 12. Ich persönlich bin aufgewachsen mit dem. Also, wo ich vor 50 Jahren habe gelernt und ich habe auch als Chemiker, Chemieingenieur geschafft in der Basler Chemie, war es klar gewesen, auch in der Kader, auch in der bürgerlichen Kader, 1 zu 10 ist das Maximum. Also der oberste Direktor von der Geige damals, heute noch Wartis, darf nicht mehr verdienen als die unterste Putzfrau. Das ist sozusagen die bürgerlich-konservative Haltung gewesen. Und das hat jetzt geändert. Jetzt ist es 1 zu 200 oder 1 zu 400. Und persönlich bin ich eigentlich da sympathisch. Finde ich das eine gute Diskussion. Ich persönlich finde einfach, für mich ist, es ist ja 1 zu 12, ist das 1 wichtiger als das 12. Das heisst, der Unterstlohn ist für mich wichtiger und ich bin eigentlich der Meinung, auch als Sozialdemokrat, wir sollten eigentlich nicht die Reichen ärmer machen, sondern die Ärmeren reicher machen. Oder? Und darum ist für mich zum Beispiel Mindestlohninitiative, also mindestens 22 Franken Lohn pro Stunde ist für mich wichtiger und dort werde ich mich ins Zeug setzen und beim 1 zu 12, das soll ich jetzt die USO selber machen.
Also Sie haben gewisse Sympathien, aber irgendwie habe ich den Eindruck, Ja zu sagen, getraut Sie sich nicht oder werden Sie Ja sagen bei der Initiative 1 zu 12?
Also ich werde Ja stimmen, aber ich werde mich nicht öffentlich äußern. Ich werde mehr aus meiner konservativ linken Haltung Ja stimmen, weil ich gesagt habe, weil eigentlich von meiner Herkunft her das so war. Und ich glaube, sogar viel ältere Bürgerliche und auch Gewerbekreise und so weiter denken so.
Oder? Wenn ich jetzt Ihnen
aber ich werde mich eben eher für die Mindestlöhne einsetzen, das ist für mich wichtig.
Wenn ich jetzt Ihnen würde unterstellen, 1 zu 12, Sie stimmen Ja im Wissen auch darum und weil sie sich darauf verlassen können, quasi, sage ich jetzt mal, dass das Volk dann das schon ablehnt, weil sie Angst hätten vor den Folgen, die 1 zu 12 gehen, liege ich falsch?
Halb. Wegen dem will ich glauben, dass 1 zu 12 kann umgegangen werden. Oder dass, ja. Nicht wahr? Dann, auf einmal die Aktien haben, sagen wir, bei Firmenbesitzer, das ist ja nachher dann nicht ein Lohn, sondern eine Kapitalauszahlung, oder? Oder plötzlich sagt man, die Manager sind halb in New York und halb in der Schweiz, oder? Expatriates, oder? Oder? Die können, der Lohn kann ja irgendwo von einer Filiale vom Schweizer Konzern in Brasilien oder von New York ausgezahlt werden.
Also Sie widersprechen den Ökonomen, die sagen, 1 zu 12 hat verheerende Folgen. Sie sagen,
das widerspreche ich. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja bei Minderinitiativen auch gesagt, verheerende Folgen. Jetzt haben sie für Herr Vasella eine Lösung gefunden, 5 Millionen zusätzlich. Und das ist nicht abdeckt mit der Minderinitiative, weil er nämlich nicht mehr angestellt ist, sondern als externes Beratungshonorar. Ähnlich wird man das 1 zu 12 umgehen oder können unterlaufen. Gerade bei multinationalen Konzernen, und es betrifft ja vor allem die haben so viele Möglichkeiten, das müssen wir vielleicht einfach mehr Schweizer lernen. Wir können nicht nur ein Gesetz in einem Lande als souveräner Staat für uns beschließen und meinen, wir können ohne dass andere mitmachen, dass das global wirksam ist. Wir können das noch durchsetzen. Das gibt für sehr, sehr viele Forderungen. Globale Wirtschaft erzwingt auch globale Spielregeln.
Wenn die Wirtschaft jetzt um ihren Einfluss ringt, wie Sie das ja vorher beschrieben haben, 6 bei Abzocker, Mindestlohn 1 zu 12, 6 auch bei Einfluss aufs Parlament, auf verschiedene Gremien, würden Sie sagen, seit der letzten Finanzkrise, die nach wie immer noch sichtbar sind, das Verhältnis so von Gesellschaft zu Wirtschaft hat sich in der Schweiz grundlegend verändert?
Ich glaube schon. Fast unbemerkt, still, subkutan und nicht plötzlich. Aber wenn ich denke, der Geist auch im Parlament und in der Politik und in der Bevölkerung in den 90er Jahren. Weniger Staat, Deregulierung, Eigenverantwortung vor der Wirtschaft. Heute glaubt man doch eher mehr wieder an Regulierungen. Ich habe das Gefühl, sogar in gewissen Bereichen denke ich an die Landwirtschaftspolitik mit der Swissness-Vorlage und mit den protektionistischen Tendenzen, dass wir sogar fast in der Restauration Bewegung war, also wieder mehr Staat, mehr Schutz, mehr Souveränitätsschutz, auch mehr Grenzschutz, mehr Protektionismus und so weiter. Ich weiss nicht, ob das gut kommt, vielleicht ist das jetzt einfach eine Pendelbewegung.
Angefangen also es läuft schon ein bisschen zu weit nach Stadt. Sie rufen ja ab und zu schon auch nach der Stadt.
Ja, es angefangen jetzt wahrscheinlich mit dem Swissair-Debakel und natürlich nachher mit dem Bankdebakel. Und es ist ja interessant, dass eigentlich die für Deregulierung und Liberalisierung waren, eben die Bankenwelt, die nichts wollen wissen vom Staat, eigentlich jetzt die Gegenbewegung am meisten ausgelöst haben. Oder? Und sie sind eigentlich auch die Schuldigen für die Gegenbewegung. Ich glaube, es korrigiert sich dann wieder. Aber ich sehe zum Teil mit Sorgen schon gewisse protektionistische Tendenzen, dass wir meinen, wir können einfach da unsere Grenzen wieder abschotten. Oder? Und wir können den Handel behindern, wie wir wollen. Und wir können unsere eigenen Regeln behalten. Wir sind jetzt einfach darauf angewiesen, internationale Spielregeln zu akzeptieren.
Gerade wenn so Abschottungstendenzen jetzt im Gang sind, allenfalls auch durchkommen, ist dann das, ich sage jetzt mal, das Erfolgsmodell von der Schweizer Wirtschaft in Gefahr? Oder ist die Schweizer Wirtschaft, sagen wir in 20 Jahren, wenn ihr Enkelkind erwachsen ist, immer noch deutlich besser da, wie zum Beispiel das übrige Europa?
Da bin ich überzeugt. Wir sind ja trotz hoher Löhne, und wir sind, weiss Gott, ein Hochlohnland und ein Hochpreisland. Das weiss der frühe Preisüberwacher.
Das ist so, das sind sie gewesen.
Und trotz hoher Löhne entgegen dem Lehrbuch der Ökonomen sind wir enorm konkurrenzfähig. Wir sind fast unanständig konkurrenzfähig, haben Handelsbilanzüberschüsse. Es wird ja sogar kritisiert, wenn wir gross wären. Jetzt, als grosses Land würde immer massiv kritisiert, wie die Deutschen
wegen unseren, wegen exportieren.
Wegen unseren Exportüberschüssen. Wir können viel mehr exportieren, als wir importieren. Warum? Wir haben eine Stärke, die eigentlich nur in den deutschsprachigen Ländern ist, nämlich ein Berufsbildungssystem, wo Arbeitsqualität herbringt, Präzisionsarbeit, wo immer neue Innovationen möglich sind. Ausser, es braucht schon, das sehen viele Ökonomen nicht und viele Akademiker schon gar nicht, es braucht schon Ingenieure und Innovation, aber es braucht nachher auch Leute, die Präzisionsarbeit machen und das ausführen. Zum Beispiel in der Medizintechnik, in der Mikrotechnologie, in der Sensortechnologie, bei all diesen Mess- und Präzisionsgeräten, Uhren natürlich, auch Hochpreisuhren, die die Schweiz exportieren, das ist nicht weg der Ingenieure, die braucht es auch. Manchmal haben sie sogar ihre Arbeit dank der Berufsbildungsleute. Aber es braucht Berufsbildung, die Präzisionsarbeit vermittelt. Und das ist die Stärke von unserem Land. Aus zwei Gründen. Erstens, was ich gesagt habe, es bringt uns Konkurrenzfähigkeit, auch in Bereichen, wo zum Beispiel die Südeuropäer nicht mehr mitkommen. Sogar die Amerikaner nicht, in internationaler Konkurrenz. Und zweitens, das Berufsbildungssystem ist auch eine Art Armutsverminderer und Armutsprävention. Viele Leute, die jetzt in Frankreich, in Spanien, Portugal arbeitslos sind, weil sie nicht eine Lehre gemacht haben, haben bei uns durch die Lehre eine Qualifizierung bekommen, durch die praktische Intelligenz. Also zusammengefasst, wir müssen wieder mehr Berufslehre und die praktische Intelligenz würdigen und wertschätzen.
Und damit wären wir schon bei Ihrem wichtigsten Thema, das Sie jetzt schon seit manchem Jahr herumtreibt. Sie sind Präsident Rudolf Stramm vom Dachverband für die Weiterbildung, vom SWEB. Sie sind quasi auch ein Apologet eben für die Berufsbildung, wie Sie gerade jetzt auch wieder ein flammendes Plädoyer für Berufsbildung, Berufslehre, Berufsmatur gehalten haben. Warnet vor einer Verakademisierung und gleich die Frage. Die Schweiz untergeht ja momentan auch so eine Art schleichende Deindustrialisierung. Wie lange ist es noch geschickt, wirklich der Weg auf die Berufsbildung zu setzen?
Berufsbildung muss sich natürlich wandeln. Berufsbildung muss auch Wissenselemente aufnehmen, oder? Wir brauchen nicht nur den Mechaniker, sondern einen, der den natürlich auch programmieren kann, CNC-Maschinen steuern, Sensortechnik kennt. Aber denkt auch Berufsbildung in allen Dienstleistungsberufen, oder? Im Gesundheitswesen, im Bereich von der Verkehrsdienstleistung oder Tourismusdienstleistung und so weiter. Wir laufen schon in eine Wissensgesellschaft, aber Wissensgesellschaft ist nicht einfach Akademisierung. Das ist eine grosse Täuschung, die man an der Universität hat. Ich muss sagen, ich bin ja selber auch noch in zwei Universitäten tätig, in Bern und Zürich, in der Masterlehrgang für Berufsberater. Und ich kenne auch die Berufswelt und die Grenzgebiete. In der Universität meinen wir immer, nur Wissensgesellschaft heisse Akademisierung. Mein neues Buch heisst vielleicht Akademisierungsfalle.
Sie sind ja regelmässig ein Autor.
Also, weil ich finde, Es braucht Fachleute, aber es braucht auch das Fachwissen bei denen, die berufspraktisch eine Lehre gemacht haben und jetzt eine Weiterbildung brauchen. Und das braucht es halt auch in der modernen Industrie. Es braucht immer mehr und darum bin ich so ein Befürworter von der höheren Berufsbildung, also Berufslehre und dann Weiterbildungen.
Aber jetzt gerade der starke Franken, den wir momentan haben, der die Schweizer Produkte im Ausland für Käufer im Ausland teuer macht, der hilft ja auch nicht gerade, dass Industriefirmen sagen, mal, ich mache meine Hörgeräte und meine Hüftgelenke und meine sonstigen Produkte weiterhin in der Schweiz. Es gibt immer wieder die Diskussionen, dass Produktion mehr ins Ausland verlagert wird. Dann braucht es ja die Leute nicht mehr in der Schweiz, sondern im Ausland. Dann braucht es nur noch den Ingenieur, der die Entwicklung forciert, das neue Produkt erfindet in der Schweiz.
Das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Täuschung von den Ökonomen. Es gibt ein neues amerikanisches Buch, das sagt, auch in Amerika, die Desindustrialisierung, also Verlagerung von der Industrie nach Ostasien, hat in Amerika sozusagen die Substanz auch von der Innovation und vom Ingenieurwissen ausgehöhlt. Weil nämlich niemand mehr das ausführen kann und zuletzt geht alles weg. Wir haben natürlich eine Auslagerung von ausgereiften Industrien, denke ich. Es hat angefangen mit dem Textil, Leder, Schuhe. Haushaltelektronik wird nicht bei uns hergestellt. Aber es braucht ja immer neue Produkte, oder? Zum Beispiel auch bei der Sensortechnik oder in der Mikrotechnologie. Denke ich an die Hochpreisuhren. Wir haben in Asien eine Oberschicht, die einfach 25.000 Franken Rolex kaufen und nicht 5 Dollar Swatch aus Hongkong. Kurz, es braucht aber immer eine Weiterentwicklung. Und dort ist einfach wichtig, dass man den höchsten Standard von Präzisionsarbeit, Termintreue, Exaktheit, Nischenproduktion, Spezialitätenmärkte, oder nicht die grossen Serien, wo der Preis entscheidend ist, sondern Qualität. Und das können nur die Länder, die Schweiz, wir sind nicht die einzigen, aber die Länder, die ohne Berufslehre haben, das ist die Schweiz, Österreich, Deutschland, Holland, noch ein bisschen Dänemark und Schweden. Das sind die Länder, die fast unanständig produktiv sind, trotz der hohen Löhne und hohen Preise. Und an das glaube ich, das wird auch in 10, 20 Jahren, das wird meine Enkelin, die 15 Jahre muss entscheiden, was sie will. Jetzt ist sie nämlich einjährig. Und die wird das wahrscheinlich immer noch können profitieren von diesem System.
Ein Problem in Ihrer Branche, sage ich jetzt mal, eben in dem ganzen Weiterbildungs-, Berufsbildungskuchen gibt es, das ist ein wahnsinniger Wildwuchs von Abschlüssen, Diplom, Kurse etc., was man alles machen kann. Habe ich noch gelesen, es gibt 500 Abschlüsse, aber keinen einheitlichen Titel. Wie viel bringt dann Weiterbildung, wenn Sie am Schluss auf dem Arbeitsmarkt, weder im Inland noch im Ausland, irgendjemand kann einschätzen?
Der tut den Wundpunkt von der ganzen Weiterbildungssystematik aufgreifen. Wir haben einen Wildwuchs. Ein Wirrwarr bei der Weiterbildung, es ist schon teuer zum Teil. Wir haben keine einheitlichen Titel und keine Anerkennung. Oder? Und weder der Kursbesucher noch der Arbeitgeber weiss, was dahinter ist. Und ich bin da jetzt sehr stark als Präsident vom Schweizer Verband für Weiterbildung dahinter.
Genau, wie räumen Sie auf?
Ja, wir sind jetzt, ich habe natürlich jetzt auch den Fall Fiala ausgenutzt. Nicht um den Fall Fiala zu beurteilen, sondern zu zeigen, dass natürlich wir dort auch in der ETH, in der Universität, einen Wildwuchs haben. Und ich kann euch schon sagen, dass ich auch meine Beziehungen zum Hannes Schneider-Ammann, wo jetzt immerhin als industrieller auch Bildungsminister eigentlich auch ein bisschen das Industriesystem kennt und natürlich im Ohr liegen, dass er jetzt da vorwärts macht, dass die Berufslehre und vor allem die höhere Berufsbildung anerkannt wird. Das ist eigentlich mein, nach der Passionierung ist das so ein bisschen meine Passion gewesen, Berufsbildung wieder hoffähig zu machen.
Sie sind am Aufräumen, der Johann Schneider, auch müssen Sie noch ein Stück weit mit ins Boot holen. Gerade zum Beispiel, Ihnen schwebt ja ein Professional Bachelor vor, so einen einheitlichen Titel. Dort sperrt er noch. Enttäuscht Sie das eigentlich, wenn ausgerechnet ein ehemaliger Industrievertreter dort Ihnen noch nicht genug Hand bietet, wie Sie das letzte kritisiert haben in einem Artikel?
Richtig, da bin ich enttäuscht. Und ich kenne den Bundesrat Schneider-Ammann schon lange. Wir waren ja zusammen manches Jahr in der Kommission. Er braucht dort ein bisschen Druck vielleicht auch, ein bisschen mehr Führungsfunktion gegenüber dem Staatssekretär Delambrocio. Ich will das da nicht intern erzählen, aber es braucht einen gewissen Druck. Der Bundesrat Schneider-Ammann ist schon ein Kräftefeldpolitiker. Und diesen Druck kann ich jetzt machen. Viel unabhängiger, weil ich eben Veteran bin und nicht mehr verhängt mit der Politik.
Damit schliesslich der Kreis, Rudolf Stramm. Eine ganz kurze Frage noch zum Schluss. Sie 2008, als Sie als Preisüberwacher quasi zwangspensioniert worden sind, haben Sie gesagt, Sie sehnen sich so gar nicht nach Ruhe. Jetzt werden Sie dann gleich 70. Wie sieht es heute aus?
Ich habe natürlich ein bisschen Distanz bekommen, aber ich arbeite noch voll. Man sagt immer, Intellektuelle werden nie pensioniert. Was jetzt am meisten mein Leben ändert, ist meine Enkelin, 12 Monate alt, die ein- bis zweimal pro Woche bei mir ist. Und die zwingt mich natürlich jetzt, das Leben auch ein bisschen zu verschieben. Das ist schon ein schöner Abschnitt vom Leben.
Wir wünschen Ihnen viel Glück auf dem Weg. Vielen Dank, dass Sie mein Gast sind, Rudolf Stramm.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.